Einblick, der Podcast.
Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 4. Dezember 2020.
Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
Wir starten mit den Kassenfinanzen, gefolgt von den aktuellen Corona-Nachrichten zu Impfstoffen, Impfzentren und Praxisorganisation. Anschließend wird es um Daten, Apps, das virtuelle Krankenhaus und einen Förderpreis aus dem Bereich Diabetes gehen. Was gibt's Neues zum Thema Kassenfinanzen?
Der Krankenkassendienstleister Bitmark hat eine Studie vorgelegt, nach der sich die Kassenlandschaft im nächsten Jahr massiv verändern werde. Die Versicherten werden stark steigende Zusatzbeiträge spüren. Verschiedene Reformgesetze und die Auswirkungen von Corona seien die Ursachen dafür. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag aller gesetzlichen Kassen liegt derzeit bei 1,1%. Laut der Studie wird er Anfang 2022 etwa 2,7% betragen. Nicht alle Kassen, die heute einen günstigen Zusatzbeitrag anbieten, werden auch in Zukunft unter dem Durchschnitt liegen. Die Annahmen der Studie basieren auf drei Säulen. Erstens auf den Kassendaten des vergangenen Jahres, zweitens auf einer Schätzung der Einnahmen und Ausgaben und drittens auf den prognostizierten Ausgaben der Krankenkassen infolge der Corona-Pandemie.
Ausgaben für die Corona-Pandemie ist ein gutes Stichwort für unseren Nachrichtenblock zum Thema Corona. Da starten wir mit der geplanten Zulassung des ersten Impfstoffes in Europa. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will bis spätestens 29. Dezember über die Zulassung für das Präparat der Firmen BioNTech und Pfizer entscheiden. Der Antrag auf eine bedingte Marktzulassung ist eingereicht. Auch Moderna hat einen entsprechenden Antrag für seinen Impfstoff gestellt. Die Entscheidung wird bis zum 12. Januar 2021 erwartet. Sollte die EMA grünes Licht geben, kann die EU-Kommission die Verwendung der Impfstoffe für alle Mitgliedsländer binnen Tagen genehmigen. Die Briten allerdings waren schneller.
Die britische Arzneimittelaufsicht hat diese Woche als erste Behörde weltweit eine Notfallzulassung für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer erteilt. Damit ist der Impfstoff in Großbritannien einige Wochen früher regulär verfügbar als in der EU und den USA. Ab Anfang kommender Woche soll geimpft werden. Geschätzt wird, dass es bis zum Frühjahr dauert, den besonders gefährdeten Teil der Bevölkerung durchzuimpfen. Die Zulassung ist nur der erste Schritt. Wie kommt der Impfstoff eigentlich in die Länder?
Logistikkonzerne, Speditionen und Cargo-Fluglinien stehen in den Startlöchern, um diesen auszuliefern. Die ersten Impfdosen sind bereits auf dem Weg, denn es wurde vorproduziert, um das Präparat schnell zur Verfügung stellen zu können. Jetzt sind Frachtmaschinen unterwegs, für die eine wichtige Ausnahmegenehmigung erteilt wurde. Es darf mehr Trockeneis als sonst mitfliegen, um den Impfstoff in Spezialcontainern zu kühlen. Hierzulande geht es dann in den Impfzentren mit der Logistik weiter. Wie ist der Stand dazu in den Ländern?
Die Vereinbarung mit dem Bund lautet, dass die Impfzentren bis Mitte Dezember einsatzfähig sein sollen. Noch haben wir keine Informationen aus allen Ländern. Es wird etwa ein Impfzentrum pro Landkreis oder kreisfreier Stadt geben. Das Planungsziel ist die Durchführung von 10.000 Impfungen je 100.000 EinwohnerInnen pro Monat. Daraus lässt sich dann auch die Zahl der benötigten ÄrztInnen und der Mitarbeitenden ableiten. Pro ÄrztIn werden pro Tag 100 Impfungen kalkuliert. Laut Aussagen der jeweiligen Länder plant Nordrhein-Westfalen gut 50 Zentren, Bayern fast 100. Während Bremen zwei Zentren vorsieht, plant Hamburg nur eines, Berlin rund doppelt so groß, dagegen 6. Mit Spannung wird erwartet, wann die Ständige Impfkommission die Priorisierung gerade für die erste Phase der Impfungen öffentlich macht. Schon öffentlich ist die aktuelle Testverordnung.
Am Mittwoch trat die geänderte Corona-Testverordnung in Kraft. Wir hatten darüber bereits berichtet. Es wird nun etwas weniger getestet, nicht zuletzt um die Labore nicht zu überlasten. Zurückgenommen wurde der Test nach Einreise aus Risikogebieten aus dem Ausland. Darüber hinaus werden diese stärker an vorhandene Symptome gebunden. Bei den Kapazitäten ist daher inzwischen Entspannung eingetreten. Allerdings gab es bei den Hausärzten etwas Verunsicherung über die Frage, ob ein Testkonzept für die Praxis vorgelegt werden muss. Wie konnte das geklärt werden?
Das Bundesgesundheitsministerium hat diese Woche klargestellt, dass für Antigen-Schnelltests innerhalb der eigenen Praxis kein Testkonzept benötigt wird. Der Deutsche Hausärzteverband hat beim Gesundheitsministerium diese wichtige Klarstellung erwirkt. Die praxisindividuelle Testung muss auch nicht von den örtlichen Gesundheitsbehörden genehmigt werden. Die Regeln der Testverordnung gelten nur für größere Einrichtungen im Gesundheitswesen, wie zum Beispiel MVZ und Tageskliniken. Der Hausärzteverband hat ein Flowchart und eine Checkliste zum musterhaften Ablauf erstellt.
Und es gibt noch mehr praktische Übersichten?
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat eine Übersicht erstellt, auf der die Praxen schnell erkennen können, welche vereinfachten Sonderregeln für ärztlich veranlasste Leistungen gelten. Auf zwei Seiten sind alle wichtigen Informationen von A wie AU-Bescheinigung bis Z wie Zusatzinfo zum Entlassmanagement aufgeführt. Wir haben alle Materialien der KBV und des Hausärzteverbandes in den Shownotes verlinkt. Damit kommen wir zu den anderen wichtigen Themen der Woche.
Eine Veranstaltung des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung hat sich mit den Impulsen der Corona-Pandemie für ein digitaleres Gesundheitssystem beschäftigt. Dr. Dirk Brockmann, Leiter der Forschungsgruppe Epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten am Robert-Koch-Institut, vertrat dort folgende These. BürgerInnen seien bereit, Daten für epidemiologische Forschung und Seuchenbekämpfung bereitzustellen, wenn absolut klar sei, wozu und von wem diese Daten genutzt werden. Laut Brockmann wäre es zum Beispiel möglich, über die GPS-Daten von Smartphones Bewegungsprofile der BesitzerInnen zu erstellen und damit die Kontaktnachverfolgung bei einer Corona-Infektion erheblich zu vereinfachen. Er plädierte dafür, das Schwarz-Weiß-Denken in diesem Bereich zu verlassen. Auch wer chinesische Verhältnisse ablehne, wo persönliche Daten regelmäßig erfasst und zentral ausgewertet werden, müsse auf die Vorteile einer digitalen Epidemiologie nicht verzichten, so der Wissenschaftler. Bleiben wir beim Thema Smartphones. Zum Einsatz von Gesundheits-Apps gibt es auch eine neue Studie.
Die Stiftung Gesundheit hat für die Studie Ärzte im Zukunftsmarkt Gesundheit im Oktober 2020 knapp 550 ÄrztInnen zu digitalen Gesundheitsanwendungen befragt. Immerhin gut die Hälfte aller Befragten hat schon von den DiGA gehört. Weitere 20% haben sie bereits eingesetzt oder planen den Einsatz. Bei den aus ärztlicher Sicht wirksamen Bereichen steht die Anleitung zum Sport ganz oben. Auch Tagebücher, Aufzeichnung von Vitalparametern, Ernährungsberatung und Verhaltenskontrolle werden insgesamt als wirksam angesehen. Fast 3/4 aller ÄrztInnen sehen medizinische Apps auf Rezept als hilfreich an, wenn sie gezielt eingesetzt werden. Vor 6 Jahren hatten sich die Befragten noch mehrheitlich kritisch gezeigt. Die ÄrztInnen wünschen sich mehr Möglichkeiten, die Apps zuvor selbst kennenzulernen und zu testen. Die Stiftung Gesundheit sieht darin einen verantwortungsvollen Umgang mit dem neuen Instrument und empfiehlt den Herstellern, entsprechende Möglichkeiten zu schaffen. Digitale Instrumente finden auch Einzug in die stationäre Versorgung. Hier gibt es Neuigkeiten aus Nordrhein-Westfalen.
Dort nimmt das virtuelle Krankenhaus Gestalt an. Das Landesgesundheitsministerium hat mitgeteilt, dass das Telemedizin-Netzwerk in den kommenden 3 Jahren eine Förderung von insgesamt 12 Millionen Euro erhält. Laut Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann verbessere das Netzwerk die Digitalisierung im Gesundheitswesen insgesamt. Vor allem soll die fachärztliche Expertise von spezialisierten Kliniken im ganzen Land verfügbar gemacht werden. Das kommt den PatientInnen im ganzen Land zugute. In der Vorstufe des Projektes stellten die Universitätskliniken Aachen und Münster ihre infektiologische und intensivmedizinische Expertise in Telekonsilien in ganz NRW zur Verfügung für die Behandlung von schwerkranken Covid-19-PatientInnen. Und dann können wir auch noch vom Förderpreis der Berlin Chemie AG berichten. Der Silver Star zeichnet jährlich Initiativen zur Versorgung von älteren Menschen mit Diabetes aus. Er wurde dieses Jahr zum 9. Mal vergeben. Wer sind die PreisträgerInnen?
Ein Silver Star ging an das Projekt zur Sturzprävention bei älteren DiabetikerInnen von Frau Professor Katrin Singler aus Nürnberg. Ziel des Projektes ist es, Risikofaktoren für Stürze multimorbider alter DiabetespatientInnen, die zu Hause leben, zu erheben. Daraus wird ein Screening-Instrument entwickelt und in einer Pilotstudie getestet. Ausgezeichnet wurde auch das Diabetomobil von Dr. Michael Müller aus München. Das speziell ausgerüstete Auto unterstützt HausärztInnen bei der Betreuung nicht mobiler PatientInnen. Das Mobil bietet fachärztliches Know-how und Diagnostik wie eine diabetologische Schwerpunktpraxis durch telemedizinische Vernetzung mit der Praxis und mobilen Geräten. Der Silverstar-Ehrenpreis ging an Dr. Wolf-Rüdiger Klare aus Radolfzell für sein langjähriges Engagement. Er entwickelte das Schulungsmodul DISCO, das Menschen mit Typ-2-Diabetes seit über 10 Jahren zu mehr Bewegung motiviert. Wir beglückwünschen die Preisträger. Dann bleibt noch die Frage, was uns nächste Woche erwartet.
In der kommenden Woche sollen die nationalen Impfzentren einsatzbereit sein. Spannend wird vor allem die Frage, wie der Prozess für die PatientInnen organisiert wird und wer überhaupt zuerst einen Termin zur Impfung erhält. Das war's für diese Woche. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kompakten Überblick der Nachrichten dieser Woche geben konnten und Sie gut informiert haben. Bitte schicken Sie uns jederzeit Ihre Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de.